Ja, wir haben eine Predigtreihe über die Wüste und heute das Thema Sehnsucht und Versuchung. Für die biblischen Schriften ist die Wüste ein besonderer Ort, ein Ort mit einer besonderen Bedeutung, denn in der Wüste geschehen besondere Dinge. Die Wüste ist zum Beispiel der Ort dort, wo Mose Gott begegnet, im Dornenbusch. Die Wüste ist der Ort, in dem der Prophet Elia, nachdem er kläglich versagt hat, von einem Engel aufgefunden und versorgt wird und dann bereit gemacht wird, nochmal einen neuen Auftrag zu übernehmen. Die Wüste ist der Ort, in der David, als er noch nicht König ist und von Saul verfolgt wird, flieht, wo er sich hin zurückzieht, in die judäische Wüste. Und die Wüste ist auch der Ort, von dem es heißt, dass Jesus sich in die Wüste zurückzog zum Gebet. Was ist das Besondere an der Wüste? Und das eine, was man vielleicht sagen muss, ist, wenn ihr an Wüste denkt, wenn wir oft an Wüste denken, denken wir an so Sachen wie Sahara, so Sanddünen, die da vor sich hin wabern. Aber in Palästina, die Wüste ist eher so eine Halbwüste, wo es ein bisschen, wo es sehr trocken ist, aber wo es hin und wieder auch mal noch ein bisschen Gestrüpp gibt. Also die Wüste ist ein Ort der Einsamkeit und der Stille. Und wenn man so in der Wüste ist und nichts um einen herum ist, dann ist die Wüste auch automatisch ein Ort, wo man auf sich selbst geworfen ist. Und in der frühen Kirchengeschichte gab es eine ganze Reihe von Eremiten, die bewusst in die Wüste gezogen sind und in irgendeiner Höhle gelebt haben, um sozusagen Abstand zu kriegen von den Menschen und von den alltäglichen Geschäftigkeiten der Menschen, um sich ganz auf Gott und Gottes Wort zu konzentrieren. Und die Bibel berichtet in den Evangelien, dass so oder ähnlich auch Jesus vorgeht, nachdem er getauft worden ist. Da heißt es im Matthäus-Evangelium im 4. Kapitel: Danach wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Dort sollte er vom Teufel auf die Probe gestellt werden. Jesus fastete 40 Tage und 40 Nächte lang, dann war er sehr hungrig. Also, Jesus nach seiner Taufe geht in die Wüste und fährt das volle fromme Programm. In die Einsamkeit, in die Stille, in das auf sich geworfen sein. Und das macht er nicht nur einen Tag oder zwei, sondern länger und er fastet auch noch dazu. Damit er sich halt da keine Sorgen machen muss und sich mittags überlegen muss, ja Mensch, was koche ich denn heute oder so? Wisst ihr, ihr kennt ja auch diese Sorgen, was können wir mal kochen, was würde uns denn mal schmecken? Nein, darauf verzichtet Jesus, er will sich ganz auf Gott konzentrieren und es heißt, er ist 40 Tage da. Nun, wir Westeuropäer, wir denken bei 40, okay, 40 Tage sind 40 mal 24 Stunden. Wie hoch ist der Kalorienbedarf von Jesus? Je nachdem, wie angestrengt er betet. Und kann er das machen? Hat er so viel Fettreserven gehabt, dass er das hinkriegt oder nicht? Ein Mensch des alten Orients, der würde sowas gar nicht denken, sondern er würde eher denken, 40, das ist eine heilige Zahl, das ist eine Zahl Gottes. Das heißt also, wenn Jesus 40 Tage in der Wüste war, dann ist es eigentlich egal, ob das Kalendertage waren, Wochentage oder weiß der Geier, sondern entscheidend ist, das ist eine Zeitspanne, die definitiv von Gott gesetzt ist. Denn 40 ist eine göttliche Zahl. Also, in einem von Gott gesetzten Zeitraum, der vielleicht auch für Westeuropäer einen kalendarischen Zeitraum von genau 40 Tagen, also 40 mal 24 Stunden umfasste, fastete Jesus also in der Wüste und konzentrierte sich ganz auf Gott. Und in dieser wundersamen, gottgewirkten Wüstenzeit, wem begegnet er da? In Vers 3 heißt es, da kam der Versucher und sagte zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, befiehl doch, dass die Steine hier zu Brot werden. Jesus aber antwortete ihm, in der Heiligen Schrift steht, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Die Sehnsucht nach einer ganz intensiven Phase mit Gott treibt Jesus in die Wüste. Und jetzt das. Statt Gott begegnet Jesus dem Versucher. Und das ist, denke ich, schon mal eine ganz wichtige Sache, die wir lernen können. Vielleicht, ich kenne euch ja nicht, aber vielleicht habt ihr irgendwann mal in eurem Leben so eine schwerst fromme Phase gehabt und habt euch überlebt, jetzt mache ich mal sowas richtig ganz Frommes, um Gott ganz nah zu sein. Und dann habt ihr euch irgendwas vorgenommen. Keine Ahnung, was das ist. Vielleicht habt ihr gedacht, ich werde jetzt morgens um 5 Uhr aufstehen und eine Stunde beten. Oder ihr habt euch vorgenommen, die Bibel von vorne bis hinten durchzulesen. Oder ihr habt gedacht, ich gehe sonntags nicht nur in einen Gottesdienst, sondern in zwei Gottesdienste. Weißt du, geil. Was immer es ist. Vielleicht hat das voll geklappt und ihr habt voll die Erfahrung mit Gott gemacht. Vielleicht sind euch gerade in dem Moment, wo ihr so euch besonders heilig fühlen wolltet, auf einmal ein total dämlicher Gedanke in den Kopf gekommen. irgendwas, was so voll unpassend ist und die ganze heilige Atmosphäre von vorne bis hinten zerrissen habt und ihr steht da und fragt euch, ja, ihr wisst noch gar nicht, was ihr fragen sollt, weil ihr seid so schockiert darüber, weil ihr wolltet euch ja eigentlich mit Gott begegnen. Und wenn euch das schon mal passiert ist, dann seid nicht traurig, das ist irgendwie Jesus auch passiert. Jesus geht in die Wüste, in die Abgeschiedenheit, fastet, betet, konzentriert sich voll auf Gott. Und wem begegnet er da? Nicht den heiligen Engeln, sondern dem Versucher. Ja. Und der kommt dann mit einer ganz banalen Sehnsucht. Er fragt nicht die Theodizee-Frage und was Jesus dagegen tun will, sondern er sagt einfach, ha, du hast Hunger, sehe ich dir an. Mach doch aus den Steinen, davon gibt's in der jüdischen Wüste genug, nimm doch einen von diesen Steinen und mach ein Brot draus. Keiner wird den Stein vermissen und wenn du das Brot aufisst, wird's auch keiner merken. Er konfrontiert Jesus also mit einer ganz banalen Sehnsucht, nämlich der Sehnsucht nach Nahrung. Und wenn wir ganz ehrlich sind mal und uns überlegen, wie stark sind wir eigentlich orientiert in unserem alltäglichen Leben nach unseren ganz einfachen körperlichen Bedürfnissen und fühlen uns erst richtig wohl und sind erträglich, wenn unsere körperlichen Bedürfnisse gestillt sind. Ob das ist morgens erstmal ein Kaffee, bevor man angesprochen werden darf. Ob es ist, dass wenn man Hunger hat, wirklich muffelig wird. Da gibt's ja auch so raffinierte Werbung, ne? Hier, wenn du nicht diese komische Süßigkeit isst, fühlst du dich immer so komisch. Gesponsert von Zahnärzten Deutschlands. Wie viel Zeit wenden wir eigentlich auf unsere körperlichen Bedürfnisse und was wir in Westeuropa alles meinen, was wir brauchen, damit unsere körperlichen Bedürfnisse einigermaßen angemessen gestillt sind? Also wie viel Duschen brauchen wir täglich? Wie viel neue frische Klamotten brauchen wir täglich? Was weiß auch der Geier, was wir da alles so haben? In der Wüste kann unter Umständen diese Sehnsucht noch größer werden. Wenn man nichts hat, dann fallen einem ja noch mehr die Dinge ein, die man vermisst. Und vielleicht kommen da noch ganz neue Sachen dazu, wie zum Beispiel, oh, ich würde was geben dafür, dass die Sandkörner nicht hier zwischen meinen Zehen kratzen und jucken. Oder, oh, mir tun schon die Augen weh, weil mir die Sandkörner in die Augen geflogen sind. Oder 50 Grad Temperatur an Bodenhöhe, was würde ich für eine Klimaanlage geben? Gibt ja ganz unterschiedliche Dinge. Und eigentlich ist an der Befriedigung unserer körperlichen Bedürfnisse gar nichts Schlimmes dran und schon gar nicht was Schlimmes daran, was essen zu wollen. Gott hat uns ja so geschaffen, dass wir Nahrung brauchen. Und Gott hat es auch damit verbunden, dass uns das auch normalerweise Spaß macht, wenn wir was essen. Und wenn es so schlimm wäre, Nahrung zu sich zu nehmen und so ein Brot zu essen, dann hätte Jesus ja auch nicht ins Vaterunser reinweben können, unser tägliches Brot gib uns heute. Also, es geht nicht darum, irgendwie eine Leibfeindlichkeit aufzuziehen, sondern es geht darum, wie ist das richtige Verhältnis nach der Sehnsucht, nach der Befriedigung unserer körperlichen Bedürfnisse. Und da ist es so, wir dürfen Gott gerne für diese Bedürfnisse anspannen und dürfen ihn bitten um unser tägliches Brot. Ein bisschen. Aber wir als Menschen leben nicht nur von der Bedürfnisbefriedigung. Und vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt. Ihr habt vielleicht ganz lange gespart für eine Sache, von der ihr denkt, boah, die brauche ich unbedingt und wenn ich die habe, dann bin ich richtig glücklich. Dann habt ihr euch das Teil gekauft und einen Tag später sieht der Alltag schon wieder genauso grau aus wie vorher. Weil der Effekt doch nicht so groß war, wie ihr dachtet. Oder weil ihr eure beste Freundin oder euren besten Freund getroffen habt. Der hat das Gleiche, nur in größer. Und schon ist auf einmal die ganze Sache wieder hinfällig und die nächste Sache ist angesagt. Jesus antwortet und sagt, nein, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von dem, was Gott zu uns sagt. Damit macht Jesus aufmerksam drauf, es ist, stimmt schon, dass wir unsere körperlichen Bedürfnisse befriedigen müssen, aber das macht nicht nur unser Leben aus. Wir Menschen sind mehr als nur satt. Die Tatsache allein, dass ein Mensch satt ist, heißt noch lange nicht, dass er auch glücklich, zufrieden und in sich ruhen kann. Dafür brauchen wir Menschen mehr. Sondern wir sind nicht nur Körper, sondern auch Geist. Und da brauchen wir auch was. Und jetzt kommen wir zur Phase 2 der Versuchung. Ja, Brot alleine reicht nicht. Wir sehen uns nach mehr im Leben. Wir brauchen Sinn, Bedeutung. Wir wollen, dass wir erkannt werden. Dass wir wahrgenommen werden. Und das liest sich dann bei Matthäus so, ab Vers 5. Dann nahm ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt. Nicht Rom, sondern Jerusalem. Er stellte ihn auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, spring hinunter. Denn in der Heiligen Schrift steht, er wird seinen Engeln befehlen, auf ihren Händen sollen sie dich tragen, damit dein Fuß an keinen Stein stößt. Psalm 91 ist das ein Zitat. Jesus antwortet ihm, es steht aber auch in der Heiligen Schrift, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Das ist eine Sehnsucht, die auch tief in uns drin ist. Die Sehnsucht, wer bin ich? Wie bin ich? Wie wichtig bin ich eigentlich? Und wir brauchen das, dass Menschen uns wahrnehmen und wichtig nehmen. Und wir wollen nicht nach Hause gehen, ohne dass uns irgendjemand gesehen hat. Das ist frustrierend. Und als Christen, als religiöse Menschen überlegen wir uns auch, wie wichtig bin ich Gott? Wie sehr kümmert sich Gott um mich? In unserem Leben, in unserem Lebensfilm gibt es natürlich einen entscheidenden Hauptdarsteller. Und das sind wir. Und es ist nun mal so, dass ein Film ohne Hauptdarsteller nicht richtig funktioniert. Und deswegen achten die Filmstudios auch ganz genau darauf, dass es ihrem Hauptdarsteller gut geht. Dass er alles hat, was er braucht, dass alle Macken irgendwie da befriedigt werden. Wenn, was weiß ich, irgendein komisches Wasser von hier oder irgendein Lieblingsessen oder so. Und so ein Hauptdarsteller, wenn der in einem Actionfilm Stunts macht, dann wird auch ganz genau geguckt. Weil wenn der Stunts macht, die zu teuer sind und zu gefährlich sind, wo es bei passieren könnte, dass der Film Zeit verliert, weil der Hauptdarsteller erst mal im Krankenhaus ist, dann wird das einfach nicht gemacht. Also Tom Cruise macht ja zum Beispiel sehr viele Actionfilme und er hat Spaß an Actionszenen und da gibt es den einen oder anderen Film, wo er ohne Absprache mit dem Filmstudio diese Stunts gemacht hat, weil er es cool fand, das selber zu machen. Und der Kameramann das auch cool fand, den Tom Cruise aus Nähe zu zeigen. Aber die Filmstudios und die Versicherungen haben das erst hinterher erfahren. Weil die hätten das nie zugelassen, weil ohne Tom Cruise, ich meine, was wäre da gewesen? Wobei, kennt ihr noch jemand Tom Cruise? Kennt ihr? Ey, der ist so alt wie ich, weißt du, das ist, der ist jetzt langsam altes Eisen. Das ist, wobei er ist ein Jahr älter als ich, also vielleicht. Okay, also klar, wir sind der Main Actor. Wir sind die Hauptperson in unserem Film. Ich meine, und das sollte doch was wert sein. Da muss doch Gott voll auf uns aufpassen und gucken, dass es uns gut geht und dass alles ist, was da ist. Weil wie soll Gott seinen Film über das Leben drehen, wenn wir nicht mehr dabei sind? Ich habe das jetzt lustig gesagt, aber ich glaube, da steckt was ganz Ernstes hinter. Dieses natürliche Gefühl, dass wir denken, ja, Gott muss auf uns aufpassen. Und spannend ist, den Bibelvers, den der Teufel da zitiert, der Versucher, ne? Aus Psalm 91, er wird seinen Engeln befehlen, auf ihren Händen sollst du dich tragen, damit dein Fuß an keinen Stein schiss. Das ist ein total beliebter Taufspruch, den Eltern für ihr Kind aussuchen. Und jedes Mal, und das ist ein super Spruch, und ich will niemandem das jetzt vermiesen, wenn ihr also Eltern sind, die demnächst ihr Kind taufen wollen und sie gesagt haben, Psalm 91 ist echt super, ich will euch da jetzt nicht irgendwie madig machen. Aber ich habe bei so Taufen, wo die Eltern mit diesem Spruch kommen, habe ich immer so ein bisschen fummeliges Gefühl, weil ich so denke, ja, das ist dieser Wunsch, den wir als Eltern natürlich haben. Gott passt auf unser Kind auf, weil wir wissen, wie gefährlich diese Welt ist. Aber wenn wir ganz realistisch in diese Welt hineingucken, ist es nicht so, dass Christen automatisch nichts Dummes passiert. Wir können keinen Deal mit Gott abschließen und sagen, hier Gott, ich bin der Hauptdarsteller in meinem Film, pass mal auf mich auf. Guck mal, dass ich mir nicht den Fuß aus Versehen an irgendeinem Stein stoße. Wir sind wichtig für Gott. Aber wir sind nicht deswegen wichtig für Gott, weil wir so wahnsinnig wichtig sind, dass Gott es sich nicht leisten kann, wenn er uns verlieren würde, sondern wir sind wichtig für Gott aus freien Stücken von Seiten Gottes, weil er uns von ganzem Herzen liebt. Gott ist nicht unsere Versicherung. Und Gott ist nicht dazu da, die gefährlichen Situationen unseres Lebens auszugleichen. Und diese Sehnsucht, die wir haben, dass wir wichtig genommen werden, dass wir geliebt werden, dass wir gesehen werden, die ist in uns drin und das ist auch voll okay. Und Gott möchte auch, dass wir spüren, dass er uns von ganzem Herzen liebt. Aber es ist ein kleiner Unterschied, ob Gott, der für alles zuständig ist, uns von ganzem Herzen liebt und uns sieht, oder ob Gott dazu da ist, dass er uns den ganzen Tag sieht. Versteht ihr? Das ist ein kleiner Unterschied. Und das macht Jesus hier deutlich. Gott ist nicht dazu da und die Engel sind nicht dazu da, jede Dummheit von Jesus irgendwie auszuflicken und zu gucken, dass Jesus sich ja keinen dicken Zeh holt oder so. Das ist nicht der Job von den Engeln und das ist nicht der Job Gottes. Wir haben diese Sehnsucht, wichtig genommen zu werden, und das ist voll okay. Aber wir können Gott nicht dazu instrumentalisieren, dass das auch so funktioniert. Und jetzt kommt noch eine weitere Sehnsucht, die tief in uns drin steckt. Wieder nahm ihn der Teufel mit sich, dieses Mal auf einen sehr hohen Berg. Er zeigte ihm alle Königreiche der Welt in ihrer ganzen Herrlichkeit. Er sagte zu ihm: Das alles werde ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn in der Heiligen Schrift steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihn allein verehren. Da verließ ihn der Teufel, und sieh doch, Engel kamen und brachten ihm zu essen. Es gibt noch eine weitere Sehnsucht, jenseits von der Befriedigung der körperlichen Bedürfnisse und von der Befriedigung des Seelischen, die Sehnsucht einfach nach allem. Und das könnte man trivial Gier nennen. Und diese Sehnsucht funktioniert so: obwohl wir ganz viel haben, wollen wir noch mehr. Und wenn wir mehr haben, dann wollen wir das Mehr, was nach diesem Mehr ist. Und letzten Endes wollen wir irgendwie das Maximum. Und ich hatte irgendwie im Kopf, dass es da so ein Lied gibt: ich will einfach alles. Und das habe ich dann einfach mal auf YouTube nachgeguckt, und das ist von Gitte. Kennt jemand Gitte hier? Im ersten Gottesdienst kannten ganz viele Gitte. Wer kennt hier Gitte? Würde mich mal interessieren. Okay. Also Gitte ist ungefähr in den 80er Jahren das gewesen, was jetzt Atemlos irgendwie ist. Irgendwie. Wie heißt sie nochmal? Okay, und da habe ich gedacht, das Video spare ich mir. Das müssen wir uns jetzt nicht auch noch reinziehen oder so. Okay, aber wir sind darauf gedrillt, mehr haben zu wollen. Und das Problem dabei, bei dieser Gier nach allem, ist, dass das nicht funktioniert. Weil spätestens, wenn zwei Leute auf dieser Welt sind, funktioniert das nicht mehr, wenn beide alles haben wollen. Dann gibt es Konflikte, dann gibt es Streit, dann gibt es Zerstörung. Und wenn wir uns diese Welt angucken und gucken, wo geht diese Welt kaputt und wo dran geht diese Welt kaputt, dann sind viele Ecken, wo die Welt kaputt geht und wo Menschen auf jämmerliche Art und Weise existieren, existieren sie deswegen auf jämmerliche Art und Weise, weil es eine große Menge von Menschen gibt, die einfach alles wollen. Für die das, was sie haben, nicht genug ist, sondern die noch mehr brauchen. Diese Gier zerstört uns. Diese Maßlosigkeit, immer mehr haben zu wollen, und wenn wir mehr gekriegt haben, dann nochmal mehr zu wollen. Diese Maßlosigkeit ist letztlich in ihrer Summe eine vollkommen destruktive Kraft. Weil es nicht mehr darum geht, das, was man hat, in einen sinnvollen Kontext zu stellen, nämlich in den Kontext der sinnvollen Bedürfnisbefriedigung, so wie Gott uns geschaffen hat, sondern es geht darum, die Dinge haben zu wollen, um des Habens zu willen. Wir existieren dann sozusagen, um diese Dinge haben zu wollen. Und das ist letzten Endes Götzendienst. Weil eigentlich hat Gott uns geschaffen, dass wir als Gegenüber zu Gott leben, dass unsere Beziehung zu Gott, das ist unser Basisfundament. So wie der Stromstecker in die Steckdose muss, so müssen wir bei Gott sein, an Gott angeschlossen sein. Und in dem Moment, wo wir sozusagen nicht mehr um der lebenswichtigen Dinge herum uns drehen, sondern um des Habens willen herum haben wollen, in dem Moment werden wir zu Götzendienern. Wir wollen sozusagen, wir verehren die Dinge einfach nur um dessen, weil sie existieren und die Dinge sind. Und genau diesen Punkt geht der Teufel da an, indem er Jesus nicht nur irgendein Königreich zeigt, sondern alle Königreiche und alle Güter. Indem er sagt: Pass auf, du kannst es haben, alles, jetzt, hier und jetzt. Du musst mich nur anbeten. Das heißt, wenn du dieser Götzendiener wirst und dich aus der Beziehung zu Gott löst und nur auf die Dinge guckst, kannst du das alles haben. Und Jesus reagiert da darauf, indem er sagt: Nein. Die Bestimmung des Menschen ist, du sollst Gott, den Herrn, anbeten. Gott ist derjenige, der sozusagen die Erfüllung unseres Lebens ist, und alles andere ist irrelevant. Und in diesem Moment, wo Jesus sozusagen der Gier nach allem Absage erteilt und sich davon distanziert, in dem Moment heißt es, geht der Versucher von ihm weg und hat sein Pulver verschossen. Wir alle haben in unserem Leben Sehnsüchte. Und es gab Tendenzen in der Kirche, wo man versucht hat, diese Sehnsüchte zu ignorieren, zu verleugnen oder zu verteufeln. Klar, kommt ja auch hier in der Geschichte vor, der Teufel. Aber darum geht es eigentlich nicht. Es geht nicht darum, unsere Sehnsüchte zu verteufeln. Ich glaube auch, dass manche Sehnsüchte oder viele Sehnsüchte, die in uns drinstecken, auch Sehnsüchte sind, die Gott zum Guten benutzen kann. Sondern es geht darum, unsere Sehnsüchte, die wir haben, von denen nicht das Heil zu erwarten, sondern sie im richtigen Kontext zu sehen. Und wenn wir unsere Sehnsüchte ausleben, dann werden wir nicht automatisch glücklicher sein, sondern auch da wird sozusagen die Versuchung, der Missbrauch wird sie immer begleiten. Und wo immer wir hingehen, ob das auf die einsame Insel ist, ob das in die Wüste ist, ob es in die Gebirge ist, wo immer wir hingehen und wo immer wir unsere Bedürfnisse vielleicht befriedigen können, wir werden immer diese Versuchung auch mitnehmen. Wir werden keinen Ort in dieser Welt finden, wo Friede, Freude und auch noch ein leckerer Eierkuchen ist. Das werden wir nicht finden, sondern es wird uns immer begleiten. So wie Jesus, der in die Wüste geht, und das begleitet ihn. Und es geht nicht darum, diese Bedürfnisse vollständig zu befriedigen. Wir werden keinen Frieden finden. Es geht auch nicht darum, diese Bedürfnisse zu ignorieren. Dann werden wir auch keinen Frieden kriegen, sondern werden uns meiner Meinung nach kaputt machen. Sondern es geht darum, sie in ihrer Verhältnismäßigkeit einzuordnen. Und das ist die Aufgabe des Lebens, die wir haben. Das Lied, was wir jetzt singen, Blessed Be Your Name, handelt davon, Gott zu loben und ihn in das Zentrum zu setzen, egal was für Lebensumstände wir haben. Ob wir vielleicht tatsächlich in der Wüste sind und das Gefühl haben, hier in der Einsamkeit bin ich und ich wollte gar nicht hierhin, oder ob wir in Situationen sind, wo es gerade uns richtig super geht. Egal was es ist, entscheidend ist, dass wir bereit sind, Gott zu loben. Blessed be your name.